Ab spätestens 2028 sollen Menschen der Eurozone ihre Einkäufe im Einzelhandel mit digitalen Euro bezahlen können. Die Zentralbank gibt dieses Digitalgeld als gesetzliches Zahlungsmittel heraus. Es soll dann Bargeld und Kartenzahlungen ergänzen. Die Verwendung soll freiwillig sein. Für die Bürger bringt das neue Geld keine Vorteile. Im Gegenteil, die Politik schafft sich eine neue Waffe gegen das Volk. Kontrolle, Überwachung, Sanktionierung, Existenzvernichtung, all das ist mit dem digitalen Euro ein Kinderspiel. Alle Zahlungsflüsse werden transparent. In Echtzeit. Person, Ort, Zeit, Einkauf. Ideale Daten für ein digitales Profil. Vom Bierkonsum über Medikamentenbezug bis zum Reiseverhalten. Alles liegt dann offen. Der digitale Euro könnte auch ein Ablaufdatum haben, damit er schnell ausgegeben wird. Er könnte an den CO2-Fußabdruck gekoppelt sein oder mit der politischen Einstellung des Users. In China wird vorgezeigt, wie das geht. Die bisherigen Erfahrungen mit Zentralgeldprojekten in einigen Ländern sind nicht gerade berauschend. Und US-Präsident Donald Trump hat staatliche Digitalwährungen einfach verboten. Aus Datenschutzgründen und um die Freiheit der Amerikaner zu bewahren. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat interessante Details zusammengetragen. Ich begrüße Sie heute hier bei mir im Studio. Grüß dich, Cornelia. Schön,
grüß dich, Stefan,
dass du dir die Zeit nimmst. Also wir sprechen über dieses sehr interessante Thema, wo ja doch auch, glaube ich, viele noch nicht so richtig durchblicken, wie das dann in der Praxis da umgesetzt werden soll. Die Europäische Zentralbank beschleunigt jetzt die Umsetzung des digitalen Euro. Sie sei nur eine Ergänzung zum Bargeld. So verkauft man das Ganze uns. Wie funktioniert dann überhaupt dieses Zentralbankgeld? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also vorab möchte ich sagen, dass es im Grunde ein vom Steuerzahler finanziertes Experiment ist. Es ist nicht mehr. Es ist ja schon in mehreren Ländern gefloppt oder wird eben nicht so angenommen oder ist in einer langen Pilotphase schon. Und natürlich kann diese digitale Euro auch als Waffe gegen die Bürger eingesetzt werden. Was ist es? Es ist ein Zentralbankgeld von der Europäischen Zentralbank herausgegeben, kurz bezeichnet als CBDC, Central Bank Digital Currency, und ist eine digitale Form von Bargeld und soll auch als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden. Also ich kann damit einkaufen, aber ich kann damit auch meine Schulden begleichen. Es ist keine Kryptowährung wie der Bitcoin, weil Bitcoin ist nicht zentral koordiniert und auch nicht zentral ausgegeben. Und es soll als freiwillige Ergänzung für Bargeld und für die Kartenzahlung dienen. Gilt nur im Euroraum und im Einzelhandel. Das ist einer der Kritikpunkte, wozu man das überhaupt einführt, weil ja Online-Banking und so weiter und die Visa- und Mastercard-Zahlungen reibungslos funktionieren. Und es hat den gleichen Wert wie Bargeld. Wie wir wissen, Bargeld ist im Grunde eine Fiat-Währung, hat keinen Goldstandard mehr wie im Bretton Woods-System bis 71. Und das heißt, sowohl dieser digitale Euro als auch das jetzige Geld hat im Grunde keine wirklichen Vermögenswerte hinterlegt. Es basiert auf Vertrauen und weil halt nichts anderes da ist im realen Bargeldbereich. Und die EZB kontrolliert natürlich die Geldflüsse, weil sie das Geld ausgibt, ist sie auch verantwortlich dafür, hat die Kontrolle drüber. Es ist ja auch jetzt so, weil die EZB genehmigt die Ausgabe von Euro-Banknoten und Münzen. Die Nationalbanken in den einzelnen Mitgliedstaaten erzeugen die, drucken die und so weiter und sind für die Verteilung zuständig. Aber die EZB hat auch jetzt die Oberhoheit über unser reales Geld, über das Fiat-Geld. Und Länder, die keinen Euro haben, müssen den digitalen Euro nicht bereitstellen. Die Banken sind ja da in der Pflicht, die müssen das machen und auch beraten und Serviceleistungen anbieten. Und wie kriege ich jetzt den Digi-Euro? Ich gehe zur Bank, ich öffne eine App, das ist die digitale Wallet. Und dann fülle ich dieses Wallet auf mit digitalem Euro. Also entweder verknüpft mit dem Bankkonto, dass ich ihr Geld hinüber transferiere. Oder, wie auch angedacht, ich kann mit Bargeld mir digitalen Euro hinüber, also in die Wallet transferieren.
Da muss ich gleich mal fragen, es gibt tatsächlich auch einige Menschen, die eben kein Smartphone nutzen bis heute.
Ja.
Gibt es verschiedene Gründe für? Also ohne Smartphone geht's nicht, habe ich richtig verstanden?
Es geht jetzt, nicht, ne? Ohne Smartphone, weil es gibt zum Beispiel, das komme ich dann noch, eine heftige Diskussion, weil einige EU-Länder verlangen, dass dieser Digi-Euro auch offline funktioniert. Das heißt, ob das jetzt mit nur die Bank abwickeln kann oder ob ich dazu unbedingt ein Smartphone brauche. Aber wie wir wissen, die digitale Identität funktioniert ja auch nur mit dem Smartphone. Und und wird irgendwann verpflichtend sein, weil es gibt ja schon Leute, die Probleme haben, wenn sie diese digitale Identität nicht annehmen. Und wie gesagt, der Geldfluss funktioniert dann so, von der Wallet direkt an den Händler. Also ich kaufe was, ich zahle direkt an den Händler, der muss natürlich Vertragspartner sein und ich umgehe so die Bank. Weil die Bank ist dann nicht mehr der Vermittler. Und da gibt es eben auch die Kritik, dass die Banken da völlig ausgeschaltet werden, dass das die Bankgeschäfte massiv stören könnte und so weiter und so weiter. Da komme ich noch dazu. Und der digitale Euro ist kein Geldaufbewahrungsmittel, weil man kriegt keine Zinsen für ein Guthaben. Und jetzt in Diskussion ist, um die Banken hier nicht ihrer Geschäfte zu berauben, gibt es eine Haltegrenze in dieser Wallet. Jetzt wird diskutiert, maximal 3.000 Euro dürfen da drinnen sein, weil sonst man ja den Banken ihre Geschäfte wegnimmt, wenn man jetzt alles umsteigt auf digitalen Euro. Und laut Analyse würde das keine Einlagenabflüsse für die Banken bedeuten und auch die Bilanzen nicht betreffen. Man wird sehen, wie sich das dann in der Wirklichkeit abspielt.
Tja, das klingt für mich erstmal sehr unrealistisch alles, wie sicherlich für einige Zuschauer auch. Und dieses Projekt wird ja nach dem Motto, koste es, was es wolle, umgesetzt. So habe ich es zumindest jetzt mitbekommen, verschlingt sicherlich Unsummen.
Ja.
Gibt es dazu schon Zahlen?
Ja, kannst es da gibt Zahlen. Das sind geschätzte Kosten, aber auch schon reale Kosten, weil man arbeitet ja schon daran. Die Vorbereitungsphase dauerte 4 Jahre, ist jetzt abgeschlossen und jetzt beschleunigt die EU vor allem, die EU und auch die dänische Ratspräsidentschaft aktuell will den digitalen Euro mit aller Kraft schnell einführen. Je früher, desto besser. Was kostet es? Circa 1,3 Milliarden Euro bis zur Erstausgabe. Danach ab 2029 geschätzte Jahreskosten von rund 320 Millionen Euro. Und die Banken im Euroraum haben Investitionskosten von ungefähr 4 bis 5,8 Milliarden Euro oder 1 bis 1,4 Milliarden Euro jährlich über 4 Jahre. Nur was sie investieren müssen, um dann praktisch die Servicedienstleistungen für diesen digitalen Euro gewährleisten zu können. Sie müssen ja Bankomaten anbringen. Mhm. Man kann ja den Digi-Euro dann auch per Bankomat abheben. Das ist ja sowieso ein grandioser Wahnsinn. und an der Kasse, ich könnte jetzt auch zur Bank gehen und sagen, ich möchte jetzt Bargeld von meinem Konto abheben und auf mein Wallet einzahlen. Das muss die Bank gewährleisten. Und es müssen ja Server bereitgestellt werden, die diese ganze Abwicklung als Plattform behandeln. Und die werden wahrscheinlich in 3 Regionen sein. Da gibt es jetzt schon Gespräche darüber. Riesenserver, die diese ganzen Daten verarbeiten.
Jetzt gibt's ja sicherlich den einen oder anderen, der auch schon, ich sag mal, mit Kryptowährungen arbeitet und dort investiert. Aktienanleger zum Beispiel oder Menschen, die in ETFs investieren. Gibt es da vielleicht irgendeinen Vorteil jetzt, wenn mit dem digitalen Euro, wie siehst du dieses Thema, ja, wenn also, ich da aktiv bin?
Laut meinen Recherchen und Informationen sehe ich überhaupt keinen Vorteil für die Bürger. Und der große Vorteil, den haben Staaten, Regierungen und die Europäische Zentralbank als zentrales Institut, Bankeninstitut der EU. Denn es ermöglicht eine absolute Kontrolle in allen Lebenslagen, wenn ich jetzt bezahle. Und die Politiker sagen, das Argument der Politiker und der EZB ist, dass die persönlichen Daten von Usern bei der EZB sicherer sind als bei den privaten Anbietern wie Mastercard, Visa Card, Western Union und so weiter. Was natürlich schon impliziert, dass hier eine riesige Datenmenge produziert wird, die irgendwo gespeichert wird und mit der man sehr viel machen kann, wenn man will. Heute mit der KI kann ich das kategorisieren, wie ich will. Und warum gab's? Wie ist die Idee gekommen eigentlich? Die Idee kam, wurde beschleunigt ab 2019, weil da hat Facebook, heute Meta, wollte eine eigene Währung für seine 3 Millionen User einführen, und zwar die Libra. Und ist dann ein Flop geworden. Aber da sind dann die Staaten aufgewacht und haben gesagt, um Gottes Willen, da kann sich ja eine private Plattform eine eigene Währung schaffen. Und damit geht uns die Kontrolle über die gesamte Geldzirkulation, über das Einkaufsverhalten und so weiter, auch sogar über die Budgetlenkung geht uns verloren möglicherweise. Und seither wird, also ich glaube, in über 135 Ländern arbeitet man an einer digitalen Zentralbankwährung, weil das der Auslöser war zum Nachdenken. Natürlich die US-Zahlungsplattformen, die kennt man, PayPal, Apple Pay, das nutzen heute viele Leute schon. Und auch die rasche Ausbreitung privater digitaler Währungen. Es hat zum Beispiel Elon Musk seinen Dogecoin gegründet. Das heißt, im Grund kann jemand, der viel Geld hat, die Plattform dafür, man braucht ja eine IT-Plattform dafür, sein eigenes Geld kreieren. Und das ist eine Konkurrenz für die bestehenden Währungssysteme. Die werden aber aus meiner Sicht irgendwann sowieso ausgehebelt. Und Bitcoin ist ein Beispiel dafür, das ist eine staatenlose Währung, die aus irgendwie entstanden ist und jetzt sehr lukrativ sein kann. Und die Stablecoins, das ist auch eine Variante, mit der man bezahlen kann, die aber abgedeckt ist von der Währung und auch von Gold und anderen Ressourcen. Und man kann sie natürlich auch koppeln an andere Werte wie Donald Trump, an die Staatsanleihen. Und immer mehr Europäer nutzen diese Systeme, Stablecoins und so weiter. Und jetzt hat natürlich die Europäische Zentralbank die Angst, dass die Tech-Konzerne zur globalen Nutzerbasis für private Zahlungsnetzwerke außerhalb ihrer Kontrollbefugnisse werden könnten. Also es geht um Kontrolle, das ist ganz klar. Natürlich der Kontrollverlust über die gesamte Zahlungsinfrastruktur und über die Geldmenge, was eine Grundaufgabe der Europäischen Zentralbank ist oder überhaupt einer Zentralbank. Und die Argumente für den Bürger sind lächerlich, schnelle Abwicklung, das Geld ist sicher, es kann keinen Bankenausfall geben, das sind alles lächerliche Argumente. Und was hier noch zu sagen ist, es hat bis jetzt keine Werbekampagne gegeben für den digitalen Euro. Er geistert herum in den Medien. Keiner kennt sich aus. Keiner weiß, wozu, was. Die Menschen glauben, na, das kommt eh nicht oder es wird für uns nicht relevant. Es soll auch freiwillig sein. Aber wie lange?
Irgendwann kommen wir gar nicht mehr drum rum um den digitalen Euro. Und damit hast du es ja auch schon gesagt, wem der eigentlich nützt. Also die Europäische Zentralbank reibt sich da die Hände im Hintergrund. Da gibt's ja auch schon heftige Diskussionen. Die EZB spricht nur von Vorteilen, ganz klar, betreibt massiv Lobbying im EU-Parlament und bei den EU-Finanzministerien. Die Banken sind da irritiert. Was läuft denn da eigentlich gerade? Also wird es da Kooperationen geben mit den Banken? Werden die komplett ausgehebelt oder wie darf ich das verstehen?
Es muss die EZB muss diesen Spagat schaffen, sich die Banken auf der Seite zu halten, weil die Banken ja ihre Dienstleister oder ihre Vermittler sind für das reale Geldgeschäft, aber dann auch für den digitalen Euro. Das heißt, sie kann die Banken nicht vergrämen und unter anderem wurde deshalb die Haltegrenze in Wallets auf 3.000 Euro beschränkt, damit man hier nicht den Banken in ihre Geschäftsfelder hineinkommt. Die Kritiker, die jetzt ja nicht in den Medien aufscheinen, aber man kann das in Dokumenten lesen, Hintergrundanalysen, sagen, der Digi-Euro ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Weil es gibt kein Problem, aber man will damit etwas erreichen. Überwachung, Kontrolle und so weiter und Steuerung. Und interessant war, einer der Kritiker ist ein Ex-Mitglied des Europäischen Zentralbankaufsichtsrats, Andreas Dombrett. Der hat den digitalen Euro sehr kritisiert und hat auch die Risiken aufgezeigt. Risiken für die Banken. Zum Beispiel würde theoretisch der digitale Euro von Millionen europäischen Bürgern angenommen oder sie würden gezwungen, ihn zu nehmen, dann wäre das für die Banken eine Katastrophe, weil das Geld hinüber in die Wallets wandert. Das kann zu einer Kreditklemme führen, weil nicht genug Cash da ist. Dann müsste vielleicht die Europäische Zentralbank selbst Kredite ausgeben, weil die Banken nicht mehr in der Lage dazu sind, weil sie keine Gelddeckung mehr haben. Und das andere sind eben weniger Bankeinlagen, weil alles in diese Wallets wandert. Und da gibt es eben diese Obergrenze. Und man fragt sich aber dann, wo ist denn der Anreiz für die Bürger? Warum soll ich so eine komische Währung nehmen, wenn ich habe mein Bargeld, ich habe meine Karten, ich kann alles machen, ich habe kein Problem. Und Bargeld braucht keine Stromversorgung, keine Internetverbindung oder digitale Geräte, ich brauche kein Handy. Und auch wenn jetzt ein Stromausfall ist oder wenn die Infrastruktur zusammenbricht, Bargeld braucht das alles nicht, gesichert gegen Cyberangriffe und Datenlecks, habe ich nicht. Und da kommt jetzt auch noch ein Argument der Europäischen Zentralbank, der Datenschutz. Das ist aber eine glatte Lüge, weil nämlich es gibt eine EU-Verordnung, und zwar ist das für die Märkte, für die Krypto-Assets, das nennt sich MiCA, und da ist ganz genau geregelt, was diese Unternehmen, die diese Krypto-Assets haben, bereitstellen müssen. Und da heißt es, dass alle Transaktionen mit digitalen Währungen nachvollziehbar sein müssen, unabhängig vom Betrag oder dem Herausgeber, dem Emittenten, und egal, ob es private Unternehmen sind oder Zentralbanken. Das heißt, alles liegt offen. Das Argument des Datenschutzes zählt hier nicht, und Trump hat ja deshalb diese Zentralbankwährung verboten, genau aus diesem Grund. Und aktuell stockt der Prozess, weil es eben diese Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Wie gesagt, der EU-Bürger hat keine Ahnung, was ist das, das kommt auf mich zu, ja. Und was bringt mir das. Deutschland und die Niederlande fordern höchste Sicherheitsvorkehrungen gegen Überwachung der Zahlungen, was die EZB nicht gewährleisten kann. Belgien sagt, sie unterstützt den DigiEuro nur, wenn es auch eine Offline-Funktion gibt. Und die andere Kritik ist, dass dieser DigiEuro nur im Einzelhandel einen Sinn hat, weil die Leute ja nur im Einzelhandel beim Einkaufen zahlen können, und raten dazu, nationale Zahlungssysteme der Mitgliedstaaten besser miteinander zu vernetzen und damit ich grenzüberschreitende Transaktionen besser durchführen kann. Das wäre die einfachste Lösung.
Cornelia, da hast du jetzt wirklich einen rundum Einblick gegeben in das, was alles da so auf uns zukommen kann. Ich denke, viele haben da riesige Fragezeichen jetzt auf der Stirn, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, US-Präsident Donald Trump hat ja bei seinem Amtsantritt eine Zentralbankwährung verboten, damit also ein Lieblingsprojekt seines Vorgängers Joe Biden quasi in den Boden gestampft. Kannst du vielleicht darauf nochmal näher eingehen, welche Strategie verfolgt er jetzt damit bei sich in den USA?
Ja, die große Frage, die über dem Ganzen steht, ist mit Europa-Bezug, wenn die Amerikaner diese digitalen Staatswährungen ablehnen als Einfallstor für eine Massenüberwachung und staatliche Kontrolle, warum sollen die Europäer dafür sein? Das ist die große Frage, und es würde dann nur mit Druck gehen. Trump hat gleich zu seinem Amtsantritt die Bundesbehörden untersagt, staatlich kontrolliertes Geld herauszugeben, hat das dann auch dann natürlich der Federal Reserve untersagt und hat dann im Juli nachgehakt mit einem Gesetz gegen die Staatsüberwachung über digitales Geld und hat darin festgehalten, dass diese Zentralbankwährungen unvereinbar sind mit den grundlegenden demokratischen Prinzipien Amerikas. Und damit liegt Trump im totalen Gegensatz zum europäischen Trend. Hier heißt, sagt die EU, alles überwachen, alles kontrollieren, alles dirigieren. Und Trump sagt, das soll privat geregelt werden und es soll der Wettbewerb entscheiden, das Angebot und Nachfrage. Das ist natürlich ein Denkansatz, der in der EU unmöglich ist. Und über 90% der Zentralbanken weltweit, auch die EZB, erforschen gerade die digitalen staatlichen Währungen. Und was macht Trump? Er ist viel klüger. Er forciert den Stablecoin. Und der Stablecoin ist auch eine Art Geld, eine Art Kryptowährung, aber nicht wie eine Kryptowährung mit der Bitcoin. Er ist an reale Werte gekoppelt, nämlich an, in diesem Fall bei Trump, an den US-Dollar, an Gold, Silber oder andere Ressourcen und an Staatsanleihen. Und da ist er sehr clever, weil damit holt er sich Geld über den Stablecoin für den Staat. Ein cleveres Konzept, auf das die EU oder die EZB natürlich nicht gekommen ist. Und da ist der Schachzug von Trump gewesen, wer einen Stablecoin, einen US-Stablecoin herausgibt in den USA, muss die Vermögenswerte mit US-Staatsanleihen hinterlegen. Damit hat er einen guten Schachzug geleistet. Und was sichert er noch? Die globale Dominanz des US-Dollar, weil der steht ja seit einiger Zeit schon sehr unter Beschuss seitens der BRICS-Staaten. Und ideal ist dieser US-Stablecoin für den globalen Handel und für E-Commerce natürlich, was da die digitale Euro in Europa nicht ist, weil er ja nur den Einzelhandel betrifft im Euroraum. Und man kann aber dasselbe Coin auch ohne Umwege über diverse Banken einsetzen. Und das Stablecoin ist zum Beispiel sehr praktisch, um Gewinne zu sichern, weil ich kann ihn 1:1 umtauschen, entweder mit dem Dollar oder vom Dollar in den Stablecoin. Und man kann hier Kurseinbrüche absichern und für Unternehmen grenzüberschreitende Zahlung. Es gibt keine Wechselkursgebühr mit dem Stablecoin und das macht bei großen Summen sehr viel Geld aus.
Absolut.
Mhm. Und in den USA gibt es aktuell zwei dominante Anbieter, das ist TISA und USD Coin. Und die beiden bieten diese Stablecoins gedeckt durch Staatsanleihen ab, was im Sinne von Trump ist. Mhm. Und zum Beispiel TISA erwartet sich für heuer schon durch diese neuen Transaktionen Gewinne von 13,7 Milliarden US-Dollar, also ein lukratives Geschäft, dieser Stablecoin. Und die EU betrachtet diese US-Stablecoins als Bedrohung, hat TISA verboten, weil TISA angeblich nicht diesen Kryptomarktregelungen entspricht und hat auch Angst vor einer Dollarisierung der Eurozone und dass die Bürger auf Stablecoins umsteigen könnten, was sie schon tun. Was ist passiert, habe ich jetzt gelesen. Es haben sich 9 führende europäische Banken zusammengeschlossen zu einem Konsortium und wollen jetzt Euro-Stablecoins anbieten. Mhm. Das heißt, das Gegenstück zum Trump, US-Stablecoin, also jetzt den Euro-Stablecoin, der soll schon 2026 auf den Markt kommen. Mhm. Dann frage ich mich, was machen wir mit dem digitalen Euro? Der ist dann völlig sinnlos. Und das wird eine spannende Geschichte. Und was ich noch sagen wollte ist, Russland nutzt ja einen eigenen Stablecoin. Der wurde geschaffen mit einer kirgisischen Bank. Das nennt sich 7A. A7A5.
Damit kann Russland
ja quasi auch... Dieses Stablecoin umgeht die Sanktionen.
Ja, genau.
Und hat hier Partner, da werden Milliarden herumgeschoben. Mhm. Das weiß auch die USA, das weiß auch Europa. TISA wurde beispielsweise, der US-Geheimdienst hat ein Portal, das TISA nutzte für den Verschub von russischen Stablecoins, wurde gekappt. Mhm. Das ist im März diesen Jahres passiert. Aber das ist den Russen egal, weil sie machen da weiter und es gibt da genug Partner, mit denen sie kooperieren können. Also die ganze, darum habe ich gesagt, es wird eine völlige Umwälzung des aktuellen Währungssystems geben und auch der Zahlungssysteme.
Cornelia, das waren wirklich sehr interessante Einblicke jetzt in die geplante Einführung des digitalen Euros. Ab spätestens 2028 ist es momentan in der Diskussion. Was rätst du Zuschauern, die jetzt zum Beispiel noch Privatvermögen zu Hause haben in ihrem heimischen Safe? Gibt sicherlich den einen oder anderen, der eben da Bargeld auch zu Hause hat für den Fall der Fälle. Ich kenne das auch von meinen Großeltern, die hatten auch immer einen gewissen Teil Bargeld bei sich zu Hause. Was passiert damit? Ja, wird das wertlos? Kann ich dann nirgendwo mehr mit meinen Euronoten bezahlen? Oder was sollten die in Gold zum Beispiel anlegen? Oder was würdest du empfehlen?
Ich würde mich breit aufstellen. Ich würde Gold, Silber anlegen. Ich würde auch Bargeld behalten. Buffett Warren zeigt das ja. Der hat ja Milliarden in Bargeld angelegt und nicht ohne Grund. Auch Immobilien. Weil wohnen müssen die Leute immer. Und in dieser Immobilie ist sicherlich ein interessanter Wert gebunden. Also das könnte ich schon empfehlen den Leuten.
Mhm. Vielleicht auch das ein oder andere Auto kaufen, was ein bisschen wertstabil ist, ja, wenn es so Richtung Oldtimer geht.
Zum Beispiel, das ist auch eine Option.
Das wäre so für mich jetzt ganz interessant, höchstpersönlich. Cornelia Kirchweger, zur geplanten Einführung des digitalen Euros, meine Damen und Herren, 2028 spätestens soll das Ganze hier bei uns in der EU zur Tagesordnung gehören. Wir haben jetzt einiges an Themen von dir auch Einblicke bekommen und angerissen. Gibt es noch was du abschließend unseren Zuschauern erklären möchtest,
Gibt, es gibt ja, ich habe ja angesprochen, dass diese digitale Währung in mehreren Ländern als Pilot erprobt wird und in manchen auch schon umgesetzt wurde. Dort, wo sie umgesetzt wurde, war ein Flop. Und ich möchte hier kurz darauf eingehen, was da hier gelaufen ist. Finnland hat das Projekt abgebrochen, wurde 1993 als Art Debit Card gegründet. Da hat man noch gar nicht von den CBDC gesprochen. Da waren aber die vorherrschenden Debitkarten und Kreditkarten beliebter. Also wurde es 2006 eingestellt. Ecuador hat das Projekt auch abgebrochen, hat 2014 gesagt, wir sind der erste große Staat, der diese digitale Währung einführt. Aber die Öffentlichkeit hat das nicht angenommen, hat der Regierung nicht vertraut, haben ihre Karten weiter benutzt und das Bargeld 2018 abgebrochen. Die Bahamas haben den Cent-Dollar gegründet, haben dann Wallets aufgestellt mit mehreren Halteoptionen, eine, wo man anonym bleiben kann, eine, wo man sich ausweisen muss. Und das Ganze ist den Bach hinuntergegangen. Es haben sich auch nur ganz wenige Händlerpartner gefunden, weil die Nachfrage so gering war. Das dümpelt jetzt vor sich hin. In Nigeria hat man das politisch eingesetzt. Man wollte dort eine bargeldlose Gesellschaft einführen, weil da waren 2023 die Wahlen. Und da hatte die Partei, die siegen wollte, das Problem, dass man mit Bargeld die Politiker besticht, weil die Nigerianer lieben ihr Bargeld. Die haben das irgendwo gebunkert. Mhm. Und man hat dann mit dem E-Naira angefangen, das digitale Naira, die Landeswährung. Und das ist ein kompletter Flop geworden. Das ist ein Chaos geworden. Also das Ganze ist zwar da, aber niemand nutzt es. Und China hat mit dem Yuan, der 2022 eingeführt wurde, mit dem elektronischen Staatsgeld, sein Sozialkreditsystem abgestützt. Das weiß man ja. Das ist ein System, wo man gutes und schlechtes Benehmen sanktioniert, je nachdem. Und auch Strafen austeilt. Am Sozialkreditsystem mussten die Leute teilnehmen. Da konnten sie sich nicht herausoptieren. Und wer eine Punktezahl nicht erreicht hat in diesem System, hat Strafen bekommen, konnte kein Zug- oder Flugticket kaufen, hat man ihm den Hund weggenommen, weil der kostet zu viel, oder die Kinder konnten keinen Schulplatz bekommen in der Wohnschule und so weiter und so weiter. Und auch jetzt gibt es keine große Nachfrage nach dem E-Yuan. Am Schwarzmarkt wird die Kryptowährung gehandelt und sich angeeignet. Und auch dort ist es mehr oder weniger ein Flop. Und die Leute in China nehmen Alipay und WeChat und das bevorzugen sie. Und das wird wahrscheinlich auch nichts werden dort in China.
Mhm. Ja, das sind natürlich tatsächlich jetzt interessante Einblicke, auch wie du es jetzt beschreibst, bei den Projekten, die eben in anderen Ländern jetzt schon gefloppt sind. Und allen Anschein nach wird es ja wahrscheinlich dann in der EU auch jetzt in diese Richtung gehen. Und man darf gespannt sein, wie wir Bürger dann auch hinreichend informiert werden dazu. Deswegen ist es wichtig, dass wir eben diese Aufklärungsarbeit leisten. Cornelia, wir danken dir recht herzlich, dass du heute unser Gast gewesen bist und ja, da Einblicke gegeben hast auf das, liebe Zuschauer, was da alles so auf uns zukommt bis dann spätestens 2028. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.